Prinzip ist es relativ klar. Also es ging, ich persönlich weiß gerade noch nicht so ganz genau, wie ich die 1 ordentlich aufschreiben will. Aufgabe 1 war, zeigen, dass P parallel zu bidimensional ist, zu P parallel etc. Und ja. Und wir haben da auch irgendwie gefühlt ziemlich andere Ansätze.
Ja, ich würde eben diese Simulation einfach aufstellen, das ist schon mal immer eine Idee. Ne?
Ja, nur mein Problem ist halt, dann habe ich halt, ich sage, naja, P hat keinen Übergang und Q auch nicht, dann ist es eh trivial. Es gibt Übergänge, dann kriege ich da irgendwelche P-Strichs und die sind dann wieder der Form und das ist schwierig, oder ich habe versucht, eine Relation hinzuschreiben. Und das ist mir noch nicht so ganz gut. Da steht es nicht, das steht bei mir.
Moment, habe ich jetzt also irgendwas übersehen? Also die Relation, die man hinschreibt, ist also zum Beispiel in dem Fall einfach die offensichtliche, oder?
Also bei mir ist es die offensichtliche. Ich dachte, das ist halt dann, dass ich da noch auch in der Relation irgendwelche gestrichenen Dinge.
Naja, wie gesagt, es ist immer ganz geschickt, erstmal eine Simulation hinzustellen. Also statt irgendwie anzufangen mit. Also man schreibt aber die Simulation hin und stellt sicher, dass sie alles das in Relation setzt, was man in Relation gesetzt haben will. Ja.
Ja.
Und dann sieht man halt zu, dass es eine Simulation ist. Und also hier zum Beispiel in der Tat der Kommutativität von Parallel, man nimmt die offensichtliche Simulation. Ja. Ja, da muss man sich halt überlegen. Also man nimmt, und dann muss man ja nur noch sich Elemente der Simulation hernehmen, also Paare, die halt in Relation stehen. Und dann gucken, dass das mit den Vierecken in beide Richtungen hinhaut, wobei aus Symmetriegründen natürlich eine reicht. Ja? Und man muss halt sich überlegen, was da diese linke Seite so dann halt für einen Übergang machen kann. Nicht? Das sind halt nicht so viele, gut, das sind Regelmäßig und so weiter, ja? Ja. Also drei Regeln. Ja? Und muss man mal gucken, dass es jedes Mal hinhaut. Nicht?
Ja. Ja. Aber ich muss halt hier oben in der Relation noch ein bisschen mit.
Ja gut, also aufzählen würde ich sie nicht alle.
Ja genau, das war, ich glaube, man will sie einfach nicht aufzählen und dann, wenn man hier ist, argumentieren, dass das wieder die gleiche Form hat. Und ja, das ist wahrscheinlich schön. Oder beziehungsweise, dann kommt sogar was raus, ja schon. Jo. Nee, ansonsten war das Zettel gefühlt im Vergleich zu den anderen erstmal so. Mal anfangen, keine Ahnung, und dann ging es irgendwie doch ziemlich gut.
Okay,
das, während bei den anderen war es, oh, ich habe die, oh nee, die funktioniert nicht.
Nee, ist das eigentlich, eine Relation ist doch eigentlich formal eine Menge von Tupeln, oder?
Eine Relation ist eine Menge von Tupeln, ja.
Also wie Beispiel, verhält sich das mit so unangenehmen Sachen wie der Tatsache, dass Prozesse eine echte Klasse sind?
Ja, dann ist das eben eine Menge von Paaren von Elementen einer echten Klasse. Ja. Also ich kann auch eine binäre Relation auf der Klasse haben. Das ist dann eine Teilmenge von dieser Klasse zum Quadrat. Klasse zum Quadrat ist sogar immer noch eine Klasse. Und es gibt ja auch Dinge, die noch schlimmer sind als echte Klassen. Ja, die nennen sich dann Konglomerate. Aber also eine Klasse zum Quadrat ist noch kein Konglomerat, sondern noch eine Klasse. Das ist alles eine Frage der Größe. Ja? Also Klassen sind zu große Mengen und Konglomerate sind zu große Klassen. Ja.
So. Und wieso ist das kein Problem, dass
ja, kurz gesagt, mache ich ja keine schlimme Mengenlehre damit. Ja? Also wenn ich jetzt anfange zu sagen, gut, ich habe eine Mengentheorie, in der die Kontinuumshypothese gilt, die verallgemeinerte, und dann komme ich auf die Idee, meine verallgemeinerte Kontinuumshypothese oder irgendwas Schlimmerhaftiges auf eine echte Klasse anzuwenden, dann komme ich vermutlich irgendwie ins Schleudern. Ja? Ja. Wenn ich nichts Schlimmeres tue, als irgendwie das ein Kreuzprodukt einer Klasse zu bilden, das klappt alles noch mal.
Also
wenn ich jetzt bei meiner Relation hinschreibe, keine Ahnung, S, alle Paare SD, wobei S und D Prozesse sind, das ist kein
Problem. Nein, das ist kein Problem. Also das ist dieses anfangsphilosophische Problem, dass das eine echte Klasse ist, ja, in Wirklichkeit, dann stellt man sich dann doch eine Schranke auf die Verzweiflung vor oder sowas. Ja.
Jo, noch mehr Fragen? Okay.
Ja, vielleicht wegen dem Mond.
Ach ja, wegen des Mondes, genau. Ja, ne, also wie gesagt, von mir aus also gerne um 12, na, also von 10 bis 16 Uhr Vorlesung, das ist
dann
auch
ein bisschen hart.
Ich habe ja aber sonst noch Theorie der Programmierung, ja, und das ist ein bisschen viel.
Ja.
Na, also 4 kriegt man hin, das sind wir heute auch. Insofern, ja,
das kann man tun. Also,
Dienstag nochmal um 12 ging er bei mir zum Beispiel. Was anders?
Wie wäre es denn mit dem Montag drauf nochmal um dieselbe Zeit?
Achso, wir haben natürlich ein weiteres Problem.
Ab der 21. ist ja.
Also, ja, der 21. Ja, der 21. selber geht bei mir noch. Wir haben noch ein ganz anderes Problem, stimmt. Wir wissen nicht, ob wir einen Raum kriegen zu der Zeit. Ja?
Wir sind 4 Personen, wir finden was.
Ja, gut, aber ich meine zum Beispiel unser Seminarraum können wir eben nicht mehr nehmen.
Ja, ja, aber was ist gut zum Beispiel mit dem Besprechungsraum im zweiten Stock?
Ja, gut, also ich kann also einer Sekretärin bitten, dass sie irgendwo was organisiert. Also wir hoffen mal das Beste.
Okay, ich gehe davon aus, dass wir da was finden.
So, der Montag drauf, das. Moment, das wäre also, Moment, das wäre der 21. Nee, der 22.
Der 22.
Das müsste bei mir auch noch gehen. Ja. Gut, also von mir aus jetzt die nächsten beiden Montage, dann versuche ich das. Raummäßig durchzusetzen. Okay.
Aber also wir finden den Raum.
Also für sich mal null. Das geht. Wenn es wieder aufregt, irgendwie zur Not, da haben wir einen Termin bei mir im Da habe ich sogar noch für jeden Stuhl.
Ja, wenn es da irgendwie halt nicht zum Weinbord oder so gibt,
naja, dann
gibt
nur Wort, ja.
Das Seminar ist irgendwie gesperrt.
Ja, was heißt gesperrt? Also wir dürfen eigentlich keine Lehre machen. Also dann wäre das keine Lehre, dann wäre das nicht die verlegte Veranstaltung, sondern dann wäre das ein Besprechungstermin. Könnte man sagen, wir haben das jetzt eintragen. Ein Besprechungstermin dürfte man vielleicht sogar noch im Seminarraum machen. Das,
ja,
keine Ahnung.
Ja, dann sagen wir auch mal dem Landeskreis wegen Aufzeichnung, falls da jemand sich bemüßigt fühlt. Das war schon zu meinem Gegensatz, ja.
Okay, also ich sag immer, dann schicke ich am besten gleich mal eine E-Mail an Gianni. Nee, will ich nicht, ich habe mein Recht angegessen.
Ja, aber also wir können das auch einfach gleich direkt, wir gehen einfach zur Provenz.
Okay, dann kennen Sie das, alles klar. Okay, dann müssen wir einfach gar nichts mit mir, das ist gut. Okay, ja, bestens. Und in der Woche drauf, ne, ist ja angesagt, da kommt dann der Tadeusz. Da müssen wir dann vielleicht nicht 3 Termine in der Woche machen. Ja. Also ein oder nichts stillschweigen, der Tisch schweigen mal. Ja. So.
Jo. An dem Montag dann auch um 12.
Ja, also ich weiß nicht, da kann ich hier das ganz gut schmieren. Also ist mir lieber als 10, dann kriege ich vorher noch Theorie der Programmierung vorbereitet. Jo.
Ja, dann vielen Dank, dass das jetzt möglich war.
Ja, na gut, das heißt also, Moment, das heißt also, nächste Woche ist nur Montag und den Donnerstag und Freitag das Ausgangsfenster. Gut, das muss auch natürlich irgendjemand den Aufmachen sagen.
Ja.
Also nicht nur, dass Montag was ist, sondern auch erst entsprechend vergessen. Nachdem wir eigentlich schon sowas zusammenkommen lassen. Jo. Dann.
Also heute Fixpunkt-Theorie. Also erstmal, was ist überhaupt, ne? Stellen wir uns jetzt durchgezogen lassen, was ist überhaupt ein Fixpunkt? Ja, also stellen wir uns vor, wir hätten irgendeine Funktion, und zwar eine Endofunktion, also irgendwie auf einer Menge von x nach x, ja? So, also Endofunktionen sind immer schon mal interessanter, also auch wenn sie völlig strukturlos sind, interessanter als Funktionen von x nach y, die an sich ja nicht viel Struktur mitbringen, und viel Struktur bringen so eine Endofunktion auch nicht mit. Aber ja, das eine, was ich habe, ist das, was also bei so einer Funktion rauskommt, ist wieder vom selben Typ wie das, was reingeht. Und ich kann also verschiedene Dinge tun, die ich in einer normalen Funktion nicht tun kann. Zum Beispiel kann ich so eine Funktion iterieren. Halten wir schon mal fest, das schreibe ich dann durch Exponenten. Ja, also Exponent f hoch n heißt, definieren das getrost rekursiv, nicht f hoch 0 ist it. Und f hoch n plus 1 ist f komponiert mit f hoch n. Nicht? Also einfache Komposition von f für sich selbst. Das ist das eine, was ich machen kann und was wir auch tun werden mit solchen Funktionen. Und das andere ist, ich kann Elemente, die da rauskommen, wenn ich so eine Funktion anwende, vergleichen mit dem, was ich reinstecke. Zum Beispiel kann ich sagen, x sei ein Fixpunkt von f. Genau, dann wenn eben f von x gleich x ist. So, und solche Fixpunkte von Funktionen sind typischerweise interessante Team. Was ich letztlich mache, ist, wenn ich so einen Fixpunkt suche, löse ich die Gleichung. Ja, also da steht sie, ich suche ein x, sodass f von x gleich x ist. Und oft genug kann ich also beliebige oder allgemeinere Gleichungen auf Fixpunktgleichungen reduzieren. Und insofern sind also von Interesse Sätze, die mir die Existenz von Fixpunkten garantieren. Mindestens einen müssten alle kennen. Mathe so und so viel. Mannersche Fixpunktsatz. Ne? Mhm. Nicht? Also, das rezitieren wir aber den Mannerschen Fixpunktsatz. Also, das ist jetzt hier im Moment nicht von Interesse, in der Informatik an sich aber schon, eben weil er Fixpunkte berechnet. Der Mannersche Fixpunkt besagt in der korrekten Allgemeinheit, ja, dass jede kontraktive Funktion auf einem vollständigen metrischen Raum einen Fixpunkt hat. Ja, das ist ein vollständiger metrischer Raum. Ja, vollständig heißt, jede Cauchy-Folge konvergiert. Ja. Und f ist irgendwie, ich mal es mal so hin, ja. F ist eine Kontraktion. Das heißt, eine Kontraktion heißt, der Abstand zwischen den Bildern zweier Elemente ist immer nicht nur kleiner als der Abstand zwischen den Elementen selber, sondern sogar um einen vorgegebenen Faktor Kappa kleiner, der derselbe ist für alle xy und derselbe kleiner als 1 ist. Ja, dann sieht man mehr oder weniger sofort, ja, wie kriege ich meinen Fixpunkt? Ich fange irgendwo an, iteriere das f, ja, und das läuft, die Sequenz, die ich dann kriege, ist offensichtlich eine Cauchy-Folge, und weil der Raum vollständig ist, konvergiert die also zu einem Fixpunkt. Also sie konvergiert, und da muss man auch zeigen, dass das ein Fixpunkt ist, Und das folgt aber einfach darauf, dass jede solche kontraktive Funktion insbesondere stetig ist. Ja, das ist auch ganz wichtig, das wird hier auch nachher noch eine Rolle spielen. Ja? Also insbesondere, ja, also das hier. Also F ist kontraktiv, genau, und das gilt. Und das impliziert, dass F stetig ist. So, und das so eine ähnliche Bedingung, also eine Stetigkeitsbedingung an eine Funktion, von der wir einen Fixpunkt konstruieren wollen, die wird nachher auch noch rauskommt. Ich erinnere noch mal kurz, das ist vielleicht gar nicht schlecht, an den Beweis, ja, oder also jetzt die, also nicht der Satz lautet, also wenn f kontraktiv ist, dann hat das hat f einen Fixpunkt nach Banach, wobei das voraussetzt, dass das da ein CMS, ein Complete Metric Space ist. Ja. Wie zeigt man das? Wenn ich irgendeinen Punkt x nehme und die Folge f hoch n von x bilde, das ist Cauchy, also konvergiert. Und wenn ich dann diesen Limes mir angucke, ja, also Limes von f hoch n von x, ja, weil f insbesondere stetig ist, darf ich f mit diesem Limes vertauschen. Das kann ich auf metrischen Räumen sogar als äquivalente Definition von Limits nehmen, von stetig nehmen, dass das mit Limiten vertauscht. Also, zumindest auf vollständigen metrischen Räumen, klar, das muss man bei allgemeinen metrischen Räumen kurz nachdenken. Das heißt, das ist gleich Limits von dieser Folge hier, f von f hoch n von x. Naja, wie unterscheidet sich diese Folge hier von der da nur dadurch, dass ich das erste Glied weggelassen habe? Ja, ich habe die Indizes alle um 1 erhöht. Ja, also das ist dann also offensichtlich gleich. Den Limes von der Hoch-R von X. Und da habe ich den X-Punkt gleich geschrieben. Ja, also die Stetigkeit liefert mir die X-Punkt. So. Nicht? Also gut, um zu zeigen, dass das kein Cauchy ist, brauche ich eine stärkere Eigenschaft, dass also nicht jede stetige Funktion auf dem metrischen Raum hat, sondern auf dem metrischen Raum hat einen Fixpunkt, aber jede kontraktive schon. Bei stetigen Funktionen, wer kennt eine stetige Funktion auf dem vollständigen metrischen Raum, der kann, die keinen Fixpunkt hat? Ja, das hat da sogar nur Fixpunkt. Ist in der Tat nicht kontraktiv, das ist wahr, die Abstände bleiben nicht gleich und damit ist es nicht kontraktiv, aber Fixpunkt hat das Ding natürlich trotzdem jede Menge. Ja, genau, ne? R von x gleich x plus 1, ne? Das ist ja, knapp nicht kontraktiv und hat dann auch keine Fixpunkte. Hm? Nicht dagegen, also ein halb x plus 1 hat natürlich auch. So. Okay, also Fixpunktierung. Was wir gesehen haben, ist also, um Fixpunktsätze zu bekommen, reicht es mir also wohl nicht, einfach nur irgendeine Menge zu unterstellen. Ja, also dann kann ich von f keine weiteren Eigenschaften verlangen, jedenfalls keine, die über was anderes reden als Gleichheit oder Verschiedenheit von Elementen. Ja, also auf eine Menge kann ich also bestenfalls verlangen, dass eine Funktion vielleicht injektiv oder subjektiv ist, aber ich kann mir sofort Beispiele ausdenken, sogar von bijektiven Funktionen auf Mengen, die keine Fixpunkte haben. Eins haben wir gerade gehört. Ja. X plus 1 ist auf R ja auch bijektiv und hat keinen Fixpunkt. Also da kommen wir evidenterweise nicht mit weiter. Das heißt, wir brauchen Struktur auf dem X. Ein Beispiel haben wir da gesehen. Nicht? Wenn also X ein vollständiger metrischer Raum ist, dann können wir schon mal was machen. So, hier kommt eine andere Herangehensweise. Genauer gesagt zwei, und die sind beide ordnungstheoretisch. So, wir reden zunächst mal über vollständige Verbände. alle, was eine geordnete Menge ist. Was ist eine geordnete Menge?
Hat eine Menge mit einer kleiner gleich oder irgendwie so ähnlich Relation, die zwischen manchen Objekten davon eben eine Ordnung.
Genau. Und was sind die Axiome genau, die ich an diese kleiner gleich Ordnung stelle?
Die transitiv sein müssen.
Antisymmetrisch, nicht? Und das war's. Ja, also insbesondere unterstelle ich im Normalfall keine Totalität. Also ich unterstelle nicht, dass die zwei Elemente vergleichbar sind. Ne? Also halten wir das fest, ja. Also recall. Ordnung. Ordnung ist transitiv, reflexiv, antisymmetrisch. Was heißt antisymmetrisch?
Wenn A kleiner gleich B folgt, das und A und gleich B, weil sonst geht die
Perfektion. Ja, also,
oder man positiv ausdrücken, dann ist A gleich B.
Also nochmal,
wenn A gleich B. Nein, wenn A kleiner gleich B ist und B kleiner gleich A, dann ist B gleich A.
Genau, nicht? Also Vergleichbarkeit in beiden Richtungen. Also nicht reflexiv natürlich, sondern reflexiv. So, das ist eine Ordnung. Dann. Man sagt auch salopp, eine Menge sei geordnet, wenn ich eine Ordnung auf ihr habe. Ja? So, nehmen wir mal also an, wir hätten eine geordnete Menge, das hier soll ein kleiner gleich sein. So. Jedem noch klar, was ein Supremum ist?
Ja, aber ich finde das
interessant. Nämlich?
Das war das Größte, was in der Folge.
Das ist das Supremum einer Folge, das ist jetzt etwas spezieller, ja, also okay.
Das Größte, was vorkommt?
Das Größte, was wo vorkommt?
Eine Menge?
Ja, muss ja nicht sein, ne? Also zum Beispiel die Menge aller Zahlen kleiner gleich 1, Entschuldigung, kleiner als 1, nicht die Menge aller reellen Zahlen echt kleiner als 1, da gibt es keine Größte. Was ist das Supremum der Menge aller Zahlen kleiner als 1?
Ach so, ja, 1.
Genau, so. Ja, jetzt überlegen wir nochmal, was das Supremum ist.
Das Supremum war dann das kleinste Element, was größer ist als alle anderen.
Als alle in der Menge. Nicht? Alle anderen kann ich in dem Fall nicht sagen, weil ja 1 nicht selbst in der Menge drin liegt. Ja. So, nicht? Also, wir nehmen mal hier eine Menge. Eine Teilmenge a von x. Und dann sagen wir, ein Element x sei größer gleich dieser Menge und sagen, x sei obere Schranke von a. Ja, genau, das gilt, das Konzept, oder nicht? Das heißt, genau das Ding. Genau, dann wenn x größer gleich ein y aus a ist, es muss nicht selbst in a liegen. So, und ich will das Supremum anders schreiben. So, Ich schreibe das Supremroman mit so einem Haken. Das ist nicht das, was normalerweise die Mathematiker gerne schreiben. Das ist das, was die Ordnungstheoretiker und Logiker gerne schreiben. Ordnungstheorie, das wäre jetzt im Prinzip auch ein Mathematiker, aber das ist eine gewöhnliche Sorte Mathematiker. Sondern, also die Mathematiker schreiben gerne Sup, nicht? Und die Ordnungstheoretiker und Logiker, die schreiben gerne so einen großen Haken. Das ist in LaTeX ein Big V.
Ich habe auch noch eine Frage.
Ja.
Wie macht man den Nachrichten dieses tolle Symbol, was ich mir dazu gefunden habe, was ich recht aus dem Ganzen hier produzieren konnte?
Wie ihr das Simulationsoperation
zeigt. Das ist zusammengebaut aus zwei.
Nee, das ist nicht zusammengebaut. Das ist ein.
Weil ich habe ganz viele Kleiner mit Spitzenklammern und eine Sim, also ein Welle drunter und.
Ja, ich kann es jetzt nicht nachgucken, welche die Sachen im Rechner nicht da hat. Also das ist aus den RMS-Bonds irgendwie, ne? Mhm.
Ich denke, wir haben gefühlt beide wahrscheinlich die gleichen PDFs durchgescrollt.
Naja, es gibt ja... Also ich kann nur empfehlen, ja, die Techify.
Ja, das kannst du nicht.
Das kannst du nicht, echt nicht.
Das ist total lustig.
Ja, aber da gibt es aber noch so ein anderes, was auch dasselbe tut eigentlich, aber manche Dinge... Also, es ist keines eine Teilmenge vom anderen, aber
ja,
manchmal hilft es bei den
meisten. Ich nehme an, das kannst du dann aber auch nicht. Da du es auch immer kennst und es nicht.
Das habe ich noch nicht probiert, das fällt mir jetzt erst wieder ein, dass man das probieren könnte.
Ja, ich kann das gerne nochmal nachgucken, wenn ich dann beantworte ich das. So. Okay, also wir wollen jetzt sagen, nicht, wann also x das ein Supremum und dann das Supremum von A ist, nämlich dann, wenn x eine kleinste obere Schranke von A ist. Und damit ist x natürlich dann, wenn es existiert, eindeutig bestimmt, nicht? Es kann nur ein kleinstes geben, nicht? Wenn es zwei kleinste gibt, dann sind sie untereinander vergleichbar und damit eben per Antisymmetrie gleich.
Nicht? Ich sage mal, ja, okay.
Ich erinnere nochmal daran, dass es heißt, kleinstes Element von irgendwas zu sein. Ja, also x ist kleinstes Element von A oder x ist auch im Schalterraum Minimum von A. Genau dann, wenn das kann ich zuschreiben, nicht genau dann, wenn x eine untere Schranke von A ist und selbst in A. Dann und so. Solche kleinsten Elemente sind eben eindeutig. Das heißt also, in diesem Fall x, also wenn x ein Supremum ist, dann ist das kleinste Element der Menge der oberen Schranken von A und damit eindeutig definiert. Nur existieren muss es im Allgemeinen halt nicht. So, und da machen wir also am besten wirklich nochmal ein Beispiel, nicht nur so ein Beispiel. In R, nicht? Ist also 1 das Supremum der Elemente, die echt unter 1 liegen. Dagegen in Q natürlich auch zu Dinge angucken, wie die Menge aller Zahlen, deren Quadrat echt kleiner als 2 ist, das ist das Supremum davon im Q. Ja, Wurzel 2 ist nur dummerweise nicht im Q.
Ach, im Q,
ja.
es existiert also nicht. Gut, ne? Zwei sagen dürfen, aber wir kommen dem nicht nach.
Das hat kein Supremum, achso, das sollte man vielleicht noch mal hinschreiben. Ist Supremum von Adam, das in Worten schreiben wollen. Nicht? So, und das eben hier, diese Menge, hat kein Supremum. Nicht? Und das drückt man abstrakt dadurch aus, dass man sagt, cool ist eben nicht vollständig. R ist fast vollständig. Wir müssen noch hinschreiben, was das eigentlich heißt, vollständig zu sein. Also wir sagen, so eine geordnete Menge, x, kleiner gleich. Die sei ein vollständiger Verband. Genau dann, wenn jene Teilmenge von x ein Supremum. Also Q ist nicht vollständig, sehen wir, ne? Es steht eine Teilmenge von Q an der Tafel, die kein Supremum hat. Ist R vollständig? Ja, ja, nicht? Genau. Nicht? Also, genau, in R hat zum Beispiel die leere Menge kein Supremum. Wie würden wir das Element nennen, das wir zu R dazu nehmen als Supremum der leeren Menge? Das würde man minus unendlich nennen, das Supremum der leeren Menge. Nicht? Denn das wäre ja eine Zahl, die erstens obere Schranke der leeren Menge ist, gut geschenkt, ja, jedes Element ist obere Schranke der leeren Menge, ja, wenn ich mir das angucke, dann sind die, nicht, also obere Schranke von etwas zu sein, ist eine allquantifizierte Aussage, und wenn ich da über A leer allquantifiziere, ist sie void, also jedes Element ist obere Schranke der leeren Menge, ja, das heißt, das Element, was ich dazu nehme, müsste also untere Schranke, oder Quatsch, müsste also kleiner als alle Elemente der Menge sein, müsste also ein kleinstes Element der Menge sein. Ich müsste also zu R ein kleinstes Element dazufügen, minus unendlich. Also allgemein beobachten wir, also das Supremum der leeren Menge ist schlicht und einfach das Minimum . Das nennen wir mal Bot. Gut, wenn wir da schon bei sind, wissen wir auch, dass x ein größtes Element hat, nämlich
wir können es Top nennen.
Wir können es Top nennen, das machen wir dann auch, genau. Aber warum wissen wir, dass es existiert? Das ist natürlich ein vollständiger Verband.
Oh ja, weil man kann das Zeichen umdrehen und das ist andersrum. So.
Wir können das Zeichen tatsächlich umdrehen, ja, aber wir wissen das noch nicht.
Weil x eine Teilmenge von x ist und damit ein Supremum haben muss.
So, nicht? Also das Supremum der gesamten Menge, nicht? Das ist also offenbar ein Maximum. Ein Maximum heißt ja schnell, es ist ja eine obere Schranke von x und es ist natürlich ein Element von x, das haben wir vorausgesetzt. Heißt natürlich, hat ein Supremum in x. Ne? Vielleicht mal wirklich klarheitshalber dazu schreiben. Ja, hat ein Supremum in x. So, nicht? Das ist also ein größtes Element. So, das nennen wir dann top. Ja, okay, in der Tat kommt als nächste Beobachtung, ja. immer her, dass das einen vollständigen Verband und ja, es wurde schon gesagt, wir können das Zeichen umdrehen. Wir wollen das, wenn wir das Zeichen umdrehen, dann heißt das natürlich immer, dass wir größer gegen kleiner vertauschen. Ja? Das heißt, es hat jedes a unterhalb von x etwas, das nennt man dann ein Infimum und das schreibt man mit dem umgedrehten Zeichen. Und das kann man natürlich auch noch schlauer formulieren, ohne von Elementen und Teilmengen und so zu reden. Wenn man den Begriff des vollständigen Verbandes einmal hat. Naja, es ist, muss ja jeweils kein Element von A sein. Ne? Also das hat nur ein Infimum, das heißt also, das ist die, ein Infimum heißt also größte untere Schrank. Ja? Mhm. Einfach vollständig dual zu dem Supremen. So, und wenn ich jetzt also nicht das alles, ich habe ja irgendwie mich ziemlich überholt jetzt. Ne? Also, ich würde am liebsten irgendwie nur das Wort vollständiger Verband hier verwenden und sonst nichts. Ein paar deutsche Worte hinten dazwischen natürlich.
Ja.
Ja, wenn man das nicht einfach hinschreiben, dass es halt quasi dual ist und weil x mit größer gleich vollständiger Verband ist und dann alles entsprechend.
Das war's, ne? Also wenn x kleiner gleich ein vollständiger Verband ist, dann bedeutet das hier, ja, dass x größer gleich, also ausgestattet mit der Umkehrrelation, ist auch ein vollständiger Verband. Mit anderen Worten, der Begriff des vollständigen Verbandes ist selbst dual. So, das muss man allerdings beweisen, ja, also naja, was müssen wir machen? Wir müssen also jetzt hier dieses Infimum von A konstruieren. Gut, also das Infimum von A ist eine größte untere Schranke. Ich muss mir also was Größtes konstruieren. Naja, also ich setze mal klein a, nenne ich das mal. So, was habe ich denn in der Hand? Also ich kann irgendwelche Mengen bilden und davon Suprema nehmen. Ja, das ist das, was ich bisher kann. Das ist die Struktur, die ich habe. Ja, ich habe einen vollständigen Verband, ich kann Suprema bilden. So, bilden wir mal ein Supremum, nämlich, so, das wollen wir machen. Gut, das a soll die größte untere Schranke werden. Dann nehmen wir doch mal das Supremum aller unteren Schranken und hoffen, dass es selber eine ist. Ja? Wir nehmen also das Supremum über alle x, sodass gilt x kleiner gleich a. So. Meine Behauptung ist, a ist das Infimum, also klein a ist das Infimum von groß a. Also meine Behauptung beweisen, nicht meine Behauptung bewiesen habe, aber ich meine Lämmer bewiesen. Gut, a ist nach Konstruktion größer gleich allen unteren Schranken von a. Das ist schon mal gut, das ist das, was ich von dem Infimum einerseits verlange. Andererseits verlange ich von dem Infimum aber auch noch, dass es selbst eine untere Schranke ist. Nicht? Das heißt, es reicht das a selbst. So.
Das ist irgendwie klar, nicht? Moment, das habe ich jetzt nicht umsonst nicht vorbereitet, sondern ich muss wirklich einfach Sekunde.
Nehmen wir also mal ein Y her. Zu zeigen ist dann A kleiner gleich Y. So, A ist jetzt ein Supremum. Eine kleinste obere Schranke. So, wir hätten also gewonnen, ne? Nennen wir das mal Deutsch A. Ja, also A ist eine klein A ist eine kleinste obere Schranke von Deutsch A. Um zu zeigen, dass A kleiner gleich irgendwas ist, reicht es also zu zeigen, dass dieses irgendwas eine obere Schranke von Deutsch A ist. Ja? Dazu reicht. Y ist größer gleich Deutsch A. Ja. Das heißt, wir müssen uns jetzt ein Element hernehmen von A. Das heißt, eine untere Schranke von A. Nun, Y ist aber ein Element von A. Wenn der nächste eine untere Schranke ist von A, dann geht es dann in Y. So, Quadrat erstmal noch dahin. In Deutsch A, das heißt x kleiner gleich A, dann wird es nur x kleiner gleich A. Die Augen brauchen noch zum Buch gezogen. Genau, groß A ist vorgegeben. Ne? Also zeigen, dass
A kleiner gleich ist einfach als alle Elemente.
Genau, das steht noch da oben, genau.
Ah, ja, okay. Ja, ja, dann.
So. Okay, also das dann können wir also jetzt.
jetzt festhalten, wir reden über vollständige Verbände. Das sind welche, wo jede Teilmenge ein Supremum hat. Als Spezialfälle bekommen wir jede, dass die Menge insgesamt ein kleinstes und ein größtes Element hat. Bottom und Top nennen wir das. Und wir sehen außerdem, dass das ein selbstdualer Begriff ist, also jede Teilmenge hat auch ein Infimum, eine größte untere Schranke. Ja. Dann hat man also einen schönen mathematischen Begriff in der Hand. Das ist immer gefährlich, ja. Denn was fehlt uns jetzt noch erstmal, also an dieser Stelle, wenn man so weit ist, ja, also jetzt mal mathematische Kultur, ja, was kommt jetzt?
Ja, man würde vielleicht gerne entscheiden können, was jetzt ein vollständiger Verband ist und was nicht.
Ach, der Mathematiker, der interessiert sich nicht, ob Probleme entscheidbar sind oder nicht. Das ist eben Schnuppe. Also insbesondere, ja, wir werden ja sehen, was denn da kommt. Nee, noch viel primitiver. Ich habe das ja jetzt axiomatisiert, nicht? Was ist also ein vollständiger Verband? Was kommt als nächstes?
Nee, gibt es doch nicht.
Gibt es das überhaupt? Ne? Also, Beispiele sollten jetzt kommen. Das hat nichts mit Didaktik zu tun, das hat zu tun mit mathematischer Geländepflege. Ja? Also da kann man lange irgendwie große Theorien treiben. Man sollte schon rechtzeitig mal gucken, ob es das, worüber man da redet, überhaupt gibt. Also, und unser Hauptbeispiel zunächst mal ist dieses hier. Ich nehme absichtlich nicht denselben Namen für die unterliegende Menge, wenn ich eine Potenzmenge nehme, also die Menge aller Teilmengen irgendeiner fixen Menge y. Und die ordne per Inklusion. Das ist ein vollständiger Verband. Und das ist in der Tat sogar die einzige Art von vollständigen Verband, die wir brauchen dazu. Ja, gut, das müssen wir also zeigen. Ja. Wir brauchen also jetzt einen Doppelpunkt Platz machen, dass wir jetzt zeigen, dass das so ist. Ja, müssen wir uns also vorgeben, eine Teilmenge der Grundmenge, ja, die heißt vielleicht auch, wie Mengensysteme nun mal so heißen, heißt also Deutsch A. Ja. Das ist also so ein System von Teilmengen von Y. Das Supremum dieser Sammlung von Teilmengen. Die Potenzmenge von was? Von Y. Also das wahrscheinlich nicht. Also A könnte leer sein, zum Beispiel wird es dann Supremum.
Ach so, ja, irgendwelche A.
Ja, dann ist das Supremum.
Ja. Das ist einfach die große Vereinigung. Ich erinnere nochmal an die Definition der großen Vereinigung, nicht? Das ist die. Die Menge derjenigen Elemente y der Grundmenge, so das gilt, es existiert ein a in Deutsch a. Okay, und dementsprechend, das ist der Bottom. Was? Die leere Menge, genau. Dementsprechend top. Die Potenz nicht. Genau. Nee, das ist ja nicht typkorrekt. Das ist ein Element des Grundbereichs sein. Das ist ja nicht Element sein selbst.
Ach so, ja, dann die Vereinigung von. Nee,
das ist ja schon. Hübsch. Ja, die größte Teilmenge von Y ist Y selbst. So, und das Infimum so von unserem Mengensystem A ist. Ja, wiederum könnte ja A leer sein, dann wäre sein Infimum eigentlich der Top. Ne? Das Infimum ist die größte untere Schranke. Alle Elemente sind untere Schranken der leeren Menge.
Ja.
Also ja, ist das Infimum das größte Element. Größer gleich alle unteren Schranken meiner vorgegebenen, des vorgegebenen Mengens.
Ja, natürlich.
Ja, das war eher wie das Supremum definiert war, ne? Also nicht definiert, wie es hier in diesem Vertrag aussieht.
Jetzt könnte man, ich habe es nicht verstanden, aber es ist dann der Schnitt.
Es ist der Schnitt. Ja. So, erinnern wir nochmal an die Definition des
Muss, wo ich gerade bin.
Ja, ja, ne, also man malt einfach nochmal von da ab mit allem auf dem Kopf. Ne? Also das ist der große Durchschnitt, das ist der große Durchschnitt hier gewesen. Das ist die Menge derjenigen kleinen y aus großem y, sodass für alle Mengen A aus meinem Mengensystem Deutsch A gilt, Y ist in A. Hm? So. Nicht? Ja, wie machen wir klar, dass das die größte untere Schranke ist? Nun ja, ich suche nach einer Menge, die erstens überhaupt mal eine untere Schranke ist, sprich enthalten in allen Elementen von A. Gut, nicht? Das heißt also, ich suche nach einer Menge, deren Elemente alle diese Eigenschaft hier haben. Und davon suche ich die größte und dann nehme ich halt alle derartigen Elemente. Ja? So, nicht? Das ist also unser Potenzmengenverband. Ja? Okay, ja, jetzt sollten wir einmal noch auflösen, warum wir uns überhaupt für vollständige Verwenden interessieren und mal mit dem fixen Satz rauszunehmen. Ne? So. Der Fixpunktsatz von Knaster und Tarski. Also Tarski ist einer der ganz großen in der Logik, nicht? Insbesondere, was wir in Gloin als Glonop damals noch kennenlernen, als Semantik von propositionaler Logik und Logik erste Stufe, heißt auch Tarski-Semantik. Und zum Beispiel das, was in diesem Standardbuch da, diesem Logic Language and Proof, was dann, da gibt es so ein Programm für die Modelltheorie, wo man also Modelle mit so aus Klötzchen selber bauen kann. Ja, das Programm heißt auch Tasten. Ja, und wenn jetzt nicht den Falschen hier sagen, doch, das ist auch derjenige, der zum Beispiel gezeigt hat, dass die First-Order-Theorie der Regeln Zahlen entscheidbar ist. Also, ein berühmter Mann, ja, gut, dieser Satz hier ist jetzt, dafür ist er zwar berühmt, der ist jetzt aber nicht so fürchterlich tiefliegend. Was sagt er? Setzt einmal voraus, wir haben eine geeignet strukturierte Menge, in diesem Falle also einen vollständigen Verband. Und wir haben das beim Banachschen Fixgrundsatz schon gesehen, man braucht dann typischerweise auch noch Anforderungen an die Endo-Funktion, von der wir also einen Fixpunkt haben wollen. So, jetzt habe ich doch, das ist die Anforderung an die Funktion, kann ich noch im Satz definieren, aber den besten ergänzen wir mal hier. Wo ergänzen wir den? Hier. Das sind jetzt hier weiter Begriffe, die noch direkt dazu gehören, dass wir also in den Bereich Ordnung einfach. Ja? Also wir reden von geordneten Mengen und dann sagen wir, eine Abbildung auf einer geordneten Menge, die sei monoton, genau dann, wenn die Ordnung erhält. Ne? Das heißt, immer wenn x kleiner y ist, dann muss fx kleiner gleich fy sein, das ist monoton und dann verfeinern wir jetzt noch diesen Begriff des Fixpunkts, auch abhängig von der Ordnung. Im allgemeinen Fall konnten wir nur sagen, okay, also wir verlangen, dass ein Fixpunkt etwas ist, was eben von f wirklich wörtlich festgelassen wird. Hier in Gegenwart einer Ordnung können wir noch so ein bisschen andere Dinge sagen. Wir können zum Beispiel definieren, was ein Präfixpunkt von f ist. Das ist die Eigenschaft, dass f von x kleiner gleich f ist. Und wir könnten auch entsprechend und analog sagen, dass x ein Postfixpunkt von f ist, nämlich wenn fx größer gleich x ist. Achso, und das soll ich dann anders so schreiben, damit klar ist, warum das ein Postfixpunkt ist. So, also das heißt deswegen Präfixpunkt und Postfixpunkt, weil ich kleiner gleich immer kleiner gleich schreibe und dann steht eben f einmal vorne und einmal hinten. Ja? So, ja, jetzt haben wir also die fehlende Terminologie jetzt für den Satz. Also, wir nehmen hier einen vollständigen Verband. Und eine monotone Funktion. Natürlich bezüglich dieser auch. So, und wir wollen jetzt reden über Fixpunkte, aber wir wollen mehr sagen, wir wollen nicht nur sagen, f hat einen Fixpunkt, das wird auch rauskommen, sondern wir wollen die Fixpunkte zueinander in Beziehung setzen, natürlich wieder bezüglich der Ordnung, also wir wollen Fixpunkte bezüglich Größe vergleichen. So, und wir wollen sagen, es gibt zum einen einen zum einen einen kleinsten Fixpunkt. Ja, also ich kann die Fixpunkte, wie gesagt, vergleichen. Also die Pech habe, sind die irgendwie alle unvergleichbar und sowas. Und natürlich können einzelne Fixpunkte untereinander unvergleichbar sein. Aber ich behaupte, es gibt einen kleinsten Fixpunkt, und wie ich ihn definiere, ist dann auch Teil der Aussage des Satzes. Und dieser kleinste Fixpunkt ist außerdem noch ein kleinster Präfixpunkt. Das folgt ja nicht daraus, dass er ein kleinster Fixpunkt ist, ja, also dass er, ne, also auch wenn er ein kleinster Fixpunkt ist, gilt, könnte es, was?
Könnte sich da auch von innen nähern, diese Iteration.
Ja, also Iteration haben wir hier noch gar nicht, ja, die sehen wir auch, gibt es auch noch nicht, ja, also das wird iterieren von der Spieler in einem anderen Satz. Also, nicht, wir sagen, es ist erstens ein kleinster Fixpunkt, das impliziert zunächst mal noch nicht, dass es ein kleinster Präfixpunkt ist, weil, naja, wir wissen eben, es ist kleiner als alle Fixpunkte, aber da sind die Präfixpunkte ja nicht eingeschlossen, können ja keine Fixpunkte sein, dann ist es also zunächst nicht. Ja, also es ist ein kleiner Fixpunkt und außerdem kleiner als alle Präfixpunkte. Oder umgekehrt, es ist kleinster Präfixpunkt, daraus folgt aber zunächst mal nicht, dass es ein Fixpunkt ist. Aber es gilt eben beides zusammen. Also das Ding ist gleichzeitig kleinster Fixpunkt und kleinster Präfixpunkt von f. Und entsprechend schreiben wir μ f für jetzt den größten Fixpunkt von f. Und der ist gleichzeitig auch der größte Postfixpunkt. So, und ja, jetzt schreiben wir also mal hin, wie die Dinger aussehen. Also den kleinsten Fixpunkt definiere ich völlig naiv, nachdem ich das einmal gesagt habe. Und zwar nehme ich mir her eine Menge und nehme deren Infimum. Naja, und zwar natürlich die Menge aller Präfixpunkte, also die Menge aller x, das gilt, Präfix kleiner gleich x. So, ich nehme also die Menge aller Präfixpunkte, bildet davon das Infimum, na, da habe ich zumindest mal einen guten Anfang, nicht? Das Ding ist sicher kleiner gleich einem Präfixpunkt. So. Nicht? Und entsprechend ist also mein größter Postfixpunkt ein Supremum, nämlich das Supremum über alle Postfixpunkte. So, so, den Satz beweisen wir gleich noch, dauert auch nicht so fürchterlich lange. Gucken wir uns mal an, was das eigentlich nachher für Tiere sind. Ja, also etwas leichter zu verstehen sind immer die kleinsten Fixpunkte, deswegen gucken wir uns dafür mal ein Beispiel an. So, und zwar sind kleinste Fixpunkte im Wesentlichen induktive Definitionen. Oder rekursive Definition. Nehmen wir mal her. Nehmen wir mal her als unseren vollständigen Verband die Potenzmenge von n den natürlichen Zahlen im Raum der Inklusion, ja, vollständiger Verband nach unserem Beispiel. So, und wir müssen jetzt das f noch definieren, ja? Also unsere monotone Funktion. Das ist eine Funktion von Teilmengen auf Teilmengen. Also die nimmt sich eine Teilmenge, ja, und bildet sie ab auf eine andere Teilmenge. So. Und zwar sage ich, da soll rauskommen, die Teilmenge besteht aus der, wenn ich der 2 der 0, und außerdem die Menge aller Zahlen n plus 2 oder n aus a, nicht die schreibe ich a plus 2. So. Was ist davon der kleinste Fixpunkt?
Geht irgendwie nur, wenn man ganz klein ist. Ne? Also leere Menge geht schon mal nicht.
Also leere Menge, halten wir fest, ist kein Fixpunkt, denn wenn wir f anwenden auf die leere Menge, passiert was?
Ja, dann kommt 0 raus.
Dann kommt 0 raus. Ja, vielleicht ist der 0 ein Fixpunkt.
Nee.
Denn?
Naja, dann haben wir 0 und 2.
Okay, wenn wir darauf f anwenden, 0 und 2, das kommt dann raus?
0 und 2.
Und so weiter und so weiter. Was ist der kleinste Fixpunkt? Die geraden Zahlen. Ne? Also zumindest mal sind die geraden Zahlen ein Fixpunkt, ja, denn nicht, wenn ich alle Zahlen nehme, die entweder 0 sind oder eine gerade Zahl plus 2, ja, dann kommen dann wieder alle geraden Zahlen raus. Ja? Und hier bei plus 2 habe ich die 0 rausgeschmissen, also die kommt ja hier wieder dazu. So, ne? Ja, das ist die Frage, ob irgendwie das auch kleiner geht. Gut, wir haben praktisch eben von unten approximiert und wir haben gesehen, dass es nicht kleiner geht. So, und das ist eine im Grunde induktive Definition des Begriffs gerade. Ja, wenn ich sage, wann ist f ein Postfix? Nee, wann ist nicht f? Wann ist eine Menge, sagen wir e? Ein Präfixpunkt von f, naja, genau dann, wenn Folgendes gilt, nicht? Also es muss, sagen wir nochmal ganz, fe muss ja enthalten sein in e, so ein f von e ist also erstens 0, also 0 muss ein Element von e sein, und zweitens muss e plus 2 ein Element von, eine Teilmenge von E sein, nicht? Also in anderen Worten, wenn N ein Element von E ist, dann ist N plus 2 ein Element von E. So, Nicht? Das heißt, hier haben wir eine induktive Definition. E ist die kleinste Menge, die dadurch gegeben ist, dass erstens 0 in E ist und zweitens mit jeder Zahl auch die Zahl plus 2. Ja, das ist wenn jemand gesagt hätte, definier mal induktiv die Menge der geraden Zahlen, dann hätte man vermutlich ungefähr das rausgeschrieben. Nicht? Das hier kann man noch. Ne? Also, das wäre so die Definition, die da rauskommt. Okay. Mit anderen Worten, also ein Präfixpunkt zu sein, das ist so eine Abgeschlossenheitseigenschaft. Ja? Ich habe Operationen, unter denen die Menge abgeschlossen ist. Hier Operation 0 gewissermaßen und Operation plus 2. Und die kleinste abgeschlossene Menge. Naja, das ist eben gerade das, was ich eben durch wiederholtes Anwenden dieser Operation plus 2 aus der 0 erzeugen kann. Ja. So, nicht? Und also an dieser Charakterisierung sieht man eben auch, dass es keine größere Menge gibt als die geraden Zahlen. Ja. Also ich kann hier praktisch per Induktion zeigen, dass ich eine gerade Zahl irgendwann mal erreiche. So, was ist der größte Fixpunkt?
Intuitiv würde ich sagen, größer wird es nicht.
Ja, wir müssen uns mal angucken, was also ein Postfixpunkt ist. Also, das Erste, was man immer checken sollte, ist, wenn man dann eine solche Fixpunktdefinition prüft, ist ja, was ist mit den extremen Enden? Ja? War auch eben ganz richtig, also leer haut schon mal nicht hin. Ja? So, okay, also wie ist dann jetzt bei größten Fixpunkt, gucke ich natürlich als erstes mal, was ist mit allen? Ja? Ist das ein Fixpunkt, wenn ich n nehme als Timing seiner selbst? Die 1 fällt raus. Ne?
Minus.
Ja, nicht? Also. Nicht? Also hier ist ein Postfixpunkt von f, genau dann gilt. Für alle n in e, ja, ich muss jetzt da zeigen, e ist enthalten in f von e. So, für alle e gilt, n ist entweder gleich 0 oder. Oder n ist von der Form n plus 2 für ein n in e, ja. Und das, dieses zweite hier, das lässt sich ja umschreiben. Na, n ist mindestens 2 und n minus 2 ist in e. Ja. So, ja. Nochmal gucken, was da eigentlich rauskommen könnte. So, nicht? Aber alle Zahlen außer 1, die liefern mir dann schon einen Fixpunkt. Ne? Also alle Zahlen außer 1, wenn ich die das nehme, dann ist also.
Alle Zahlen außer.
Nee, das stimmt nicht. Es kommen wieder die Geraden raus aus dem Mund. Ne? Das ist überraschend.
Also wenn ich irgendwie irgendwas in die Geraden reinfügen würde, dann würde ja sicherlich nur wieder die
Geraden. Ja, es verlappt sich immer nach unten. Ne?
Genau, ja. Die größeren Zahlen als die, die ich reingefügt habe, hier rauskommen.
So, es ist also tatsächlich hier ein größter Postfixpunkt. Ist dasselbe wie ein kleinster Präfixpunkt. Okay, ja. Ich überlege mir mal zum nächsten Mal ein nicht ganz so Standard-Feder aus dem letzten Beispiel raus, wo was anderes rauskommt. Naja, also man hat das sofort abgewandelt, ja, man hat das sofort abgewandelt, wenn man sagt, dass also hier nochmal das A dazu kommt. Ne? So, nicht, dann ist, nicht, das ändert an der Definition, an der Eigenschaft Präfixpunkt zu sein gar nichts. Ja, ich mache das mal so ein bisschen lang, was die Variante ist. Ja. An der Eigenschaft ein Präfixpunkt zu sein ändert das gar nichts, ja, weil natürlich, dass diese Komponente noch in Fixpunkt enthalten muss, das ist ja immer der Fall. Ja. Die Präfixpunkte von dem F sind dieselben wie vorher. Naja, Postfixpunkte sind jetzt alle. Ja, weil das ist ja, ne, E muss enthalten sein in einer Komponente dieser rechten Seite. Naja, reicht ja, das ist so wie jetzt. Ne? So, nicht? Und dann ist eben nicht? In der Variante ist alles Post-FP. Also sind wir vielleicht N, nicht? Also mal ein Beispiel, das ist ein anderer Weg. So. Der Beweis des Satzes von Mr. Tass. So, erstens sparen wir uns die Hälfte der Arbeit. Ja, wir zeigen natürlich nur das mit dem kleinsten Fixpunkt. Ja, das mit dem größten Fixpunkt folgt dann per Dualität. Ja, ich kann alles auf den Kopf stellen. Wie gesehen, habe ich immer noch einen vollständigen Verband und natürlich ist F dann auch immer noch monoton, ja, also F privat, wenn es kleiner gleich privat, natürlich auch größer gleich. So, nicht, damit reicht es mir, also eine dieser beiden Aussagen zu zeigen. So, ich zeige zunächst, dass μ F selber tatsächlich ein Präfixpunkt ist. Ich also muss mal angucken, was ist F von UF? Also sein. F von UF ist kleiner gleich UF. So, UF ist ein Infimum. Eine größte untere Schranke. So. Das heißt, es reicht zu zeigen, dass das, wovon ich will, dass es kleiner gleich als μf ist. Μf gleich. Das kriegt wieder meinen Namen, ja? Also μf ist ein Infimum und zwar von einer Menge a, nämlich der Menge aller Präfixpunkte. So, um zu zeigen, dass das hier gilt, reicht es also zu zeigen, dass das hier eine untere Schranke ist. Also f μ f muss kleiner gleich a sein. Nehmen wir uns ein Element von a her. Ich sage also x in a, das heißt also fx kleiner gleich x. So, μ f ist dann ganz sicher kleiner gleich x, weil ja μ f das Infimum von a ist. Irgendwann muss man verwenden, dass f monoton ist. Deswegen ist f von μf kleiner gleich f von x. Dann nehme ich f auf diese Ungleichung hier an. F von x ist aber kleiner gleich x. Nicht, damit haben wir also gezeigt, dass μf von x kleiner gleich ein beliebig vorgegebenes Element von a ist. Nicht? Also ist μf eine untere Schranke von a und damit kleiner gleich ihr Infinum. So, das war das eine. Nicht? Damit haben wir jetzt also, μ ist kleinster Präfixpunkt. Ja? So, damit μ dann damit μ dann auch ein kleinster Fixpunkt wird, reicht es, dass μ ein Fixpunkt ist. Nicht? Denn es ist ja dann sogar kleiner gleich allen Präfixpunkten, insbesondere kleiner gleich allen Fixpunkten. So, das ist die Stelle, wo ich noch ins Schleudern komme. Mal gucken, ob ich es dieses Jahr irgendwie ohne Schleudern hinkriege. Also zu zeigen ist, μf ist kleiner gleich f. So. Also f μf ist kleiner gleich μf. Dass f monoton ist. Dann folgt f von f μ f ist kleiner gleich. So, daraus soll das jetzt folgen. Das hier besagt, dass f und f ein Präfixpunkt ist. Also sprich ist in A. Ich fände einmal f an und dann mit runter. Das Ding ist also in A. Ja, gut, aber μf ist das Infimum von A. Und das ist der ganze Preis. Er ist schon irgendwie schick, ne? Also wollen wir jetzt mal das zwar kurz, nicht? Aber Okay.
Wofür verwenden wir das?
Was?
Wofür verwenden wir das?
Diesen Fixpunktsatz. Ja, um Fixpunkte zu bekommen. Okay. Und insbesondere dann später auch Fixpunkte zu berechnen. Und
was?
Ja. Ich kann es ja jetzt noch verraten, dann ist das Überraschungsmoment nicht das Wichtigste. Wir werden B-Simulation, also einen größten Fixpunkt ausrichten. Und wir werden feststellen, dass der sogenannte Partition Refinement Algorithmus, um B-Simulation zu entscheiden, also B-Singularität zu entscheiden, dass der einfach ein Spezialfall von einer ganz allgemeinen Berechnungsmethode für größte Fixpunkte. Brauchen wir allerdings noch einen weiteren Fixpunktsatz.